Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich denke, es ist immer wieder gut, dass es ja solche besonderen Tage wie heute oder solch eine besondere Woche gibt, dass wir immer wieder mal unseren Fokus auf das Kreuz, auf den gekreuzigten Jesus, auf das Kreuzesgeschehen legen können. Und ich denke, es lohnt sich immer wieder, sich diesem ganz großen, entscheidenden Ereignis, was da auf Golgatha geschehen ist, sich zu nähern. Und es ist ja interessant, man kann das auf verschiedene Art und Weise tun. Man kann das zum Beispiel so tun, dass man die Worte, die Jesus Christus am Kreuz gesprochen hat, in den Fokus nimmt. Nicht diese letzten berühmten 7 Worte. Jetzt keine Sorge, ich mache jetzt keinen Test, ich frage jetzt nicht ab, wie die heißen und wo die eventuell auch noch stehen. Aber so kann man einmal vorgehen, man kann den Fokus darauf legen, auf diese Worte, die Jesus gesagt hat. Man kann aber auch noch eine andere Vorgehensweise wählen, dass man also bestimmte Personengruppen herausgreift, ja, die in irgendeiner Form am gesamten Kreuzesgeschehen da beteiligt waren. Ich sag mal Pilatus und sein Waschbecken, ich sag mal Simon da, aus der Kyrenaika oder Josef von Arimathäa oder wir kennen diesen Soldaten mit dem Speer oder den Centurio, diesen römischen Hauptmann mit seinem erstaunlichen Bekenntnis oder der Schächer mit seiner relativ späten, aber noch rechtzeitigen Erkenntnis. Dann Maria, Johannes, dann die verschiedenen Spötter, die da vorbeigegangen sind. Also, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das finde ich so interessant, nicht so kann man über einen Bibeltext mit dem Thema Kreuzigung Jesu, die Überschrift finden wir ja auch in manchen Bibelübersetzungen, so kann man jetzt über einen Bibeltext kann man eine Fülle von Predigten präsentieren. Allein schon 7 Predigten, wenn sie über jedes einzelne Wort, das Jesus Christus am Kreuz gesprochen hat, da eine Auslegung machen. So, und wenn wir jetzt noch diese verschiedenen Personen und Personengruppen hinzunehmen, dann sind wir sehr, sehr schnell im zweistelligen Bereich. Über einen Bibeltext, liebe Geschwister, über die Kreuzigung Jesu. Und wir werden heute mal den zweiten Weg, wir greifen uns mal eine Person oder eine, ja, es wird hinterher eine Minigruppe, wir greifen uns die mal heraus und hören aber zunächst mal auf den Text. Und wer das gerne mitlesen möchte, es ist Johannes 19, und zwar die Verse ab 25 bis 37. Also Johannes 19, 25 bis 37. Und wenn es möglich ist, wollen wir uns vor dem Wort Gottes erheben. Beim Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das ist deine Mutter. Und dann nahm der Jünger sie zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sprach er: Mich dürstet. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isoprohr und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Und da neigte er den Kopf und starb. Es war aber Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihnen die Beine. Dasselbe taten sie auch mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit seinem Speer in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind nun geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt. Es wird ihm kein Bein gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle der Schrift heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchstochen oder den sie durchbohrt haben. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr, jetzt zeig du dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, da steht er. Da steht er, dieser Johannes, er steht da beim Kreuz. Das war ja eigentlich so nicht zu erwarten, wenn man also die anderen Evangelisten liest. Wenn man Matthäus, Markus und Lukas liest, dann war da also nicht von auszugehen. Nicht bei ihnen liest man zwar was von den Frauen, aber von den Jüngern hören wir bei den anderen eigentlich nichts. Gut, wir haben da noch diese Formulierung, nicht, dass in der Ferne seine Bekannten standen, wer jetzt auch immer diese Bekannten gewesen sind. Aber wenn uns Johannes das jetzt hier in diesem Text nicht mitgeteilt hätte, nicht erzählt hätte, dann wüssten wir das nicht. Ja, dieser Johannes, das ist schon eine interessante Person. Er erwähnt sich ja nicht oft in seinem Evangelium, aber an dessen Ende taucht er immer wieder häufiger auf. Nicht, wir erleben ihn da Gründonnerstag bei dieser Mahlfeier, nicht bei diesem besonderen Passafest, was die Jünger mit Jesus da gefeiert haben. Da erleben wir ihn und da, ja, wie die Bibel das ausdrückt, liegt er an Jesu Brust. Und dann einen Tag später, Karfreitag, ja, da steht er beim Kreuz. Und dann wieder zwei Tage später, nicht am Tage der Auferstehung, nicht da sehen wir ihn weder liegen noch stehen, sondern laufen. Das ist schon ein interessanter Jünger, nicht ein Jünger, der liegt, der steht oder läuft, je nachdem. Aber um diese Aufzählung jetzt zu vervollständigen, dann ist er nochmal präsent in dem letzten Kapitel seines Evangeliums, in diesem berühmten Sendungskapitel. Wir kennen diese Geschichte da mit Petrus und Johannes. Warum, liebe Geschwister, heute einmal ja diese johannäische Version vom Kreuzesgeschehen? Warum? Ich meine, es ist ja so, die anderen Versionen bei Matthäus, Markus und Lukas werden aus welchen Gründen auch immer eigentlich viel häufiger gelesen und ausgelegt. Aber doch so wie Johannes hier das Ereignis beschreibt, ja, macht es keiner seiner drei anderen Kollegen. Macht es keiner, liebe Geschwister. Natürlich, auch Matthäus, auch Markus, auch Johannes nehmen uns in die Wirklichkeit der Kreuzung mit hinein, jeweils aus ihrer Perspektive. Aber Johannes macht das einfach nochmal ganz anders, liebe Geschwister. Und wenn wir jetzt Johannes fragen würden, Johannes, was gehört denn zu dir? Was zeichnet dich denn aus? Wie lebt denn jemand, der beim Kreuz steht? Das könnte man so als Thema über diesen heutigen Predigtext nehmen. Nicht? Wie lebt jemand, der beim Kreuz, beim gekreuzigten Jesus steht? Und er würde uns Johannes als erstes sagen, dass du weißt, wie du dich nennen darfst. Denn der Johannes steht ja hier und steht ja da beim Kreuz mit dieser wunderschönen Beschreibung der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und natürlich wissen wir, dass das von ihm nicht in dem Sinne gemeint ist, also mich liebt er ganz besonders, aber dich halt nur ein bisschen. Das wissen wir natürlich auch, ganz klar. Nun haben wir ja vorhin gehört, nun zeigt sich ja Johannes in seinem Evangelium ja nur an vier Stellen mit dieser wunderschönen Formulierung. Und wir haben sie ja vorhin aufgezählt. Und das überrascht so ein bisschen, ja, nur viermal. Das ist uns klar, der hätte doch zig Begebenheiten hätte der doch erwähnen können, wo er sich mal ganz eben zum Thema, wo er mal ganz eben eingeflochten hätte, ich war auch dabei. Nicht? Und was auch überrascht, liebe Geschwister, dass er sich wirklich hier mit diesem Namen nennt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Denn das muss uns bewusst sein, dass dieser Apostel zu der Zeit, als er sein Evangelium schrieb, die absolute Nummer eins war. Nicht, das war die Zeit, in der Jakobus, in der Petrus, in Paulus schon längst in der Ewigkeit waren. Nicht, das war die Zeit, wo so allmählich die apostolische Ära am Abklingen war. Nur einer war noch da, eben dieser eine, den Jesus lieb hatte, nämlich unser Johannes. Und wir können uns vorstellen, der hätte sich mit allen möglichen Namen vorstellen können, liebe Geschwister. Der hätte sagen können, ich, der Apostel, dich mit meinem Bruder Jakobus zu diesem internen Dreierkreis Jesus gehören, mitten im Magnetfeld von Jesus Christus. So hätte der sich vorstellen können. Nicht, der hätte sagen können, ich, Johannes, der Apostel, nicht der über der bis ins erste und zweite Jahrhundert hinein die Gemeinde Jesu entscheidend mitgeprägt hat. Oder er hätte sagen können, ich, der Apostel Johannes, nicht mit der besonderen Ausstattung oder mit der besonderen Gabe der Prophetie. Oder ich, Johannes, der Apostel, nicht mit höchstem Respekt im gesamten kleinen asiatischen Raum. Aber liebe Geschwister, das lässt er alles weg, weil ihm das also eben nicht wichtig war, sondern er gibt sich diesem wunderschönen Namen, ich bin der von Jesus, von dem Gekreuzigten, der Geliebte, der bin ich. Und das wollte er so, das war für ihn absolut das Wichtigste. Ja, man muss sagen, das war seine intimste, das war seine innerste, das war seine zentralste Glaubenserfahrung, dass er uns sagen kann, ich bin als ganz normaler Mensch, bin ich der Liebe Jesu Christi begegnet. Er hat mir diese Liebe geschenkt und diese Liebe hat kein Ende. Das ist das alles Entscheidende für mich. Das war für mich nicht ein einmaliger Vorgang. Das war für mich nicht mal so eine nette Episode. Das war für mich nicht mal einfach so eine gute, inspirierende Erfahrung, nicht, die ich irgendwo im Moment meines Daseins da abgebucht habe, sondern das ist das alles Entscheidende. Das ist das alles Ändernde für alle Zeiten und Ewigkeiten. Ich bin von Jesus geliebt. Jemand hat mal gesagt, es ist erwünschter, von Jesus Christus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen zu haben. Ja, es ist erwünschter, von Jesus Christus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen zu haben. Und ich kann mir vorstellen, das können wir alle unterschreiben, das können wir alle unterstreichen. Aber, liebe Geschwister, wir müssen immer wieder aufpassen. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht so in diese ungesunden Beschreibungen zurückfallen. Nicht, wer wir sind und wie bedeutungsvoll wir sind, wie wichtig wir sind und was wir alles so geleistet und auf die Beine gestellt haben. Nur dann wird's wieder richtig anstrengend, liebe Geschwister. Ja, da müssen wir wieder was leisten. Da müssen wir wieder was bieten. Nicht nur, was haben wir denn zu bieten? Ich meine, mal abgesehen von unserer säkularen Biografie, die kaum jemand interessiert. Nicht, aber dann kommen wir mit unserer Treue und mit unserer Rechtmäßigkeit und mit unserer Lehrkorrektheit, womöglich noch mit unserem ordentlichen Leben oder mit unserem vollkommen geistlichen Durchblick. Ja, oder wir verzweifeln vollkommen, weil wir gar nicht mitbieten können, weil wir halt als Gemeinde nur Durchschnitt sind. Also da müssen wir immer wieder aufpassen, liebe Geschwister, dass wir nicht da in diese ungesunden Beschreibungen da zurückfallen. Und ich bin manchmal erschrocken, wenn ich so christliche Programme lese, nicht wer da alles so mitwirkt, vor allen Dingen, wie sie immer alle tituliert werden. Ja, und was sie alles so in der Vergangenheit schon so auf die Beine gestellt haben, was sie da alles so geleistet haben. Nicht, und der Johannes, der war wirklich ein großer, gewaltiger Apostel. Nicht, und der sagt schlicht und einfach, ich bin jemand, der von Jesus Christus geliebt ist. Fertig, aus. Am Kreuz oder beim Kreuz gibt es nur ein Namensschild. Ich bin jemand, der von Jesus Christus geliebt ist. Und eine Person, die von Jesus Christus geliebt ist, liebe Geschwister, die braucht sich nicht zu präsentieren. Die entpersonalisiert sich auch nicht. Die wird auch nicht erniedrigt oder die erhöht sich auch nicht. Sondern wenn jemand weiß, dass er von Christus geliebt ist, ich denke mal, das macht ihn in einem positiven Sinne, macht ihn das selbstbewusst, macht ihn unabhängig, macht ihn dienstbereit, liebe Geschwister. Und darauf kommt es wirklich an. Nicht, das schafft in der Tat eine Basis. Das schafft einen Raum, in dem ich wirklich leben kann. Das ist das A und O, liebe Geschwister, dass wir Jesus, Leute, das in die Mitte stellen. Wir sind die von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Wir sind die Geliebten. Und ist das nicht wunderbar? Damit stehen wir doch in derselben Beschreibung wie dieser große Apostel, wie diese Führungsautorität, nicht wie die Säule, wie er so im Galaterbrief genannt wird. Wir stehen in derselben Beschreibung wie dieser Autor der von ganz wichtigen Briefen und Schriften, liebe Geschwister. Und was wir sonst noch alles von ihm sagen können, wir stehen in derselben Beschreibung. Wir sind die von Jesus Christus Geliebten. Und da steht er jetzt, liebe Geschwister, da steht er jetzt und hat sich ganz bewusst eingezeichnet beim Kreuz, bei diesem gekreuzigten Jesus. Das erste, was er uns auf diese Frage antworten würde, nicht, wie lebt einer, der beim Kreuz, bei dem Gekreuzigten steht? Dass du weißt, wie du dich nennen darfst. Du bist jemand, der von Jesus Christus geliebt ist. Dann würde er uns als zweites sagen, jemand, der von Jesus Christus geliebt ist, der hat auch einen ganz bestimmten Gottesort, den er nie mehr verlassen wird, nämlich dieses Kreuz. Weil er nämlich weiß, da habe ich am Kreuz, da habe ich mit dem gekreuzigten Jesus, habe ich Vergebung meiner Schuld empfangen, weil er meine Schuld getragen hat. Und da habe ich wirklich, wirklich echtes, wahres Leben gefunden. Das ist das Zweite, was er uns auf unsere Frage sagen würde. Nicht, dass wir einen bestimmten Gottesort haben, das Kreuz, den wir also nie verlassen werden. Und das ist sehr interessant. Und deswegen hat mich diese johannäische Version des Kreuzes geschehen mal so interessiert. Vielleicht ist uns das ja aufgefallen beim Vorlesen des Textes. Bei Johannes, bei dem Kreuz, da fehlt unheimlich viel. Nicht beim Kreuz oder am Kreuz in der Version von Johannes ist es ziemlich leer. Nicht, da ist nicht viel los, da ist nicht so viel Action wie bei den Darstellungen von Matthäus, Markus oder Lukas. Nicht, wo sind denn die ganzen verschiedenen Personengruppen, die da alle vorbeimarschieren und ihren entsprechenden spöttischen Kommentar da abgeben? Nicht, wo ist der Centurio? Nicht, wo ist der Schächer? Nicht, wo sind die restlichen Worte, die Jesus da am Kreuz gesprochen hat? Nicht, wo sind die Frauen und so weiter, bis auf diese drei, die da stehen? Aber wo sind die Frauen, die da in der Ferne standen? Oder besser gesagt, diese Bekannten, die da in der Ferne standen, wer auch immer die gewesen sind, wo sind sie? Das alles blendet Johannes hier wirklich aus. Es ist sehr interessant, nur das römische Exekutionskommando, das spielt noch eine gewisse Rolle. Wir werden gleich noch darauf kommen, aber das ist hier noch da. Und dann sieht er im Grunde genommen sieht er nur diese drei Frauen, wobei letztendlich nur noch die Maria eine entscheidende Rolle da spielt und sich selbst, liebe Geschwister. Und diese vier, das muss uns immer wieder bewusst sein, diese vier, ja, die stehen in einer absoluten Minderheit da beim Kreuz. Jünger, Fehlanzeige. Liebe Geschwister, Jünger, Fehlanzeige. Nicht, was die Jünger betrifft, wissen wir doch, war es so, im Garten Gethsemane waren sie noch dabei. Und bei der Gefangennahme Jesu Christi, da haben sie noch so einen letzten, zarten, kleinen militärischen Widerstand geleistet und dann waren sie alle weg. Man muss allerdings genauer sagen, nein, zwei waren noch da. Nicht, die waren dann noch bei dieser Gerichtsszene da im Hof des Hohen Priesters, waren die noch dabei, eben Petrus und Johannes. Nicht, aber wie schief das gegangen ist, das wissen wir, nicht? Das wissen wir vom Beispiel des Petrus. Aber dann waren sie alle weg. Dann haben sie das alles noch, wenn überhaupt, irgendwie aus der fernen Distanz gesehen. Nur einer blieb beim Kreuz. Dieser Johannes. Nur einer blieb beim Kreuz. Und wie gesagt, er sieht an diesem Kreuz letztendlich nur sich und diese drei Frauen, nicht eine absolute Minderheit, die beim Kreuz steht. Und darüber müssen wir uns bewusst sein, liebe Geschwister. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass auch wir an diesem besonderen Tage oder ganz generell überhaupt, dass wir eine absolute Minoritätsposition einnehmen. Das muss uns bewusst sein. Ich meine, es ist schön, dass wir uns hier in einer ansehnlichen Schar versammeln, dass wir unseren Herrn loben, preisen, ehren können, für das, was er in seinem Sohn Jesus Christus getan hat. Aber das muss uns klar sein, nicht, wir sind in einer Minderheit, liebe Geschwister. Nicht? Und das wissen wir doch, die weitaus meisten Menschen, die zurzeit hier auf der Erde rumkrabbeln, nicht interessiert das Kreuz so gut wie gar nicht. Noch nicht mal Widerstand. Ganz selten. Kommt überhaupt keine Bedeutung, überhaupt keine Relevanz. Komplette Gleichgültigkeit, liebe Geschwister, und das ist schlimmer, das ist erschreckender als Widerstand gegen das Kreuzesgeschehen. Nicht, dann befasst man sich ja wenigstens noch damit, auch wenn das Ganze vielleicht in den meisten Fällen in die falsche Richtung geht. Aber noch nicht einmal Widerstand. Diese komplette Gleichgültigkeit, die ist also wirklich erschreckend. Gut, wenn man sich unterhält, es gibt noch ein paar Menschen, die finden das ganze Kreuzesgeschehen, finden sie banal, finden sie irgendwie ärgerlich, finden sie abstoßend, aber im Grunde genommen hat der Ort für sie so gut wie keine Bedeutung. Und das müssen wir uns also klar machen. Und so will uns Johannes, was diesen Ort Kreuz anbetrifft, will er uns klar machen, dass man ganz unterschiedlich an diesem Kreuz stehen kann. Und jetzt kommen wir auf diese römischen Soldaten zu sprechen. Denn wer steht noch da beim Kreuz? Nämlich dieses römische Exekutionskommando. Nur die Art und Weise, wie die und wie Johannes inklusive der drei Frauen dastehen, liebe Geschwister, das ist ein radikales Kontrastprogramm. Das ist ein radikales Kontrastprogramm. Ich möchte das mal so sagen. Im Grunde genommen stehen nicht nur diese beiden extremen Gruppen da beim Kreuz, sondern im Grunde genommen alle Menschen bis zu dem allerletzten, der diese Erde bevölkern wird. Nur die entscheidende, hochinteressante Frage ist, wie stehe ich da beim Kreuz? Wie stehe ich da? Nicht? Und wir wissen, die einen stehen total gleichgültig da, so nach dem Motto, mag sein, dass wir da beim Kreuz stehen, ist uns aber völlig egal. Völlig egal. Und das ist eine große Gruppe, wenn ich mal mich hier nur auf Deutschland beschränke, das ist eine große Gruppe hier in unserem Land, die mit dem Kreuz überhaupt nichts anfangen kann, noch nicht mal ein Kontra, liebe Geschwister, nicht die einfach zu uns sagen, ist nett, ist wirklich nett, nicht, wenn es euch wichtig ist, bitteschön, glaubt daran, aber lasst uns bitte mit dem gekreuzigten Jesuskram in Ruhe. Und dann gibt's die anderen, nicht? Dann gibt's die anderen, nicht die wiederum dieses Kreuz und dieses Kreuzesgeschehen banalisieren, nicht die es, ja, wie soll ich mal sagen, reduzieren. Nicht? Da wird das Kreuz dann, ja, zu einem Identifikationssymbol. Das heißt, das hört man ja auch manchmal, nicht? Das heißt dann, dass sich der lebendige Gott, ja, in irgendeiner Art und Weise mit dieser leidvollen Menschheit solidarisiert. Liebe Geschwister, das hat doch mit dem Kern des Kreuzes doch überhaupt nichts zu tun. Nicht? Und dann ist interessant, dass neben dieser gleichgültigen und neben dieser banalen Abteilung immer noch diese ärgerliche Abteilung gibt. Ja, sie gibt es immer noch. Sie gibt es immer noch. Sie kriegen diesen Stachel nicht los, liebe Geschwister. Nicht die da stehen und die uns dann sagen, nicht, das ist ja furchtbar. Das ist ja einfach störend, dieser Glaube der Christen an diesen gekreuzigten Jesus Christus und alles, was damit zusammenhängt, die Sünde und die Sühne und das stellvertretende Opfer und das Blut, das da fließen muss, das Kreuz, das klingt doch alles so barbarisch, das kannst du heute der Menschheit doch nicht mehr so vermitteln. Nicht? Und wie gesagt, das ist, liebe Geschwister, das ist die Torheit des Kreuzes für den menschlichen Verstand. Und diesen Stachel kriegt sie einfach nicht los, diese ärgerliche Abteilung. Nicht? Und hinter dieser Torheit des Kreuzes nicht verbirgt sich in wunderbarer Weise nämlich die Weisheit unseres lebendigen Gottes. Ja, und somit ist für uns Jesusleute natürlich das Kreuz das Wichtigste, liebe Geschwister. Ist natürlich das Allerwichtigste. Das müssen wir also wirklich verstehen. Nicht? Und dass er nämlich wirklich stellvertretend für unsere Schuld da gestorben ist, dass wir wirklich Vergebung unserer Schuld haben, dadurch, dass wir ja dieses Erlösungswerk haben annehmen dürfen, liebe Geschwister. Ja, und das gehört zum Grundbekenntnis. Das gehört zum Grundbekenntnis unserer Jesusleute, 1. Korinther 15, Vers 3, nicht, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, liebe Geschwister. Und das ist ja für uns immer so bewegend. Ist ja für uns immer so bewegend, wenn wir da also so in die Zukunft hineinschauen, liebe Geschwister, was wir ja so an manchen Stellen in der Bibel tun dürfen. Nicht? Und ich erinnere an die, an Kapitel 4 und Kapitel 5 von der Offenbarung, nicht? Da wird uns der Thron gezeigt, nicht? Da wird uns die Erhabenheit des lebendigen Gottes gezeigt, nicht? Und da sehen wir seinen Sohn. Und den sehen wir dort interessanterweise als den Gekreuzigten oder wie es da heißt, als das geschlachtete Lamm. Und das ist und bleibt, ja, wie soll man sagen, das Markenzeichen, es bleibt das Wesentliche, das Entscheidende, das eben mit seiner Person verbunden ist, bis in alle Ewigkeiten, bis in den Himmel hinein, liebe Geschwister. Es ist Jesus, mein Herr, der Gekreuzigte, der Gekreuzigte. Nicht? Und deswegen stehen wir dort beim Kreuz, liebe Geschwister, deswegen stehen wir dort beim Kreuz, eben nicht notgedrungen, wir stehen nicht da unter Zwang oder Druck, sondern wir stehen da wirklich völlig freiwillig, aber mit großer Freude, stehen wir da wirklich an diesem Kreis, an diesem Kreuz. Und man könnte im Grunde genommen umgekehrt fragen, so wie Petrus damals gefragt hat, ja, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir denn gehen, liebe Geschwister? Klammer auf, als an diesen Ort, Klammer zu. Wohin sollen wir gehen? Nicht nirgendwo in dieser Welt werden wir irgendwo auch nur annähernd einen Ort finden, wo mich diese nicht zu beschreibende Liebe Gottes begegnet ist, wo er sie mir geschenkt hat und ich wissen darf, dass sie wirklich kein Ende hat. Da kann ich mich auf die Suche machen. Nicht, da kann ich in die Religionen, da kann ich in die Ideologien, in die Welt anschauen, in die unterschiedlichsten Systeme hineinschauen. Ich werde nicht einen Ort finden, der vergleichbar ist mit diesem Ort Kreuz. Es gibt keine Alternative, liebe Geschwister. Und deswegen ist das Kreuz wirklich unser Ort, nicht, weil dort das Entscheidende geschehen ist und an diesen Ort verlassen wir nicht. Wirklich, liebe Geschwister? Wirklich? Diese kurze Frage darf mal erlaubt sein. Diese kurze Frage darf wirklich mal erlaubt sein, liebe Geschwister. Was ist denn, wenn der Glaube an den gekreuzigten Jesus als der allein rettende Weg zum lebendigen Gott nicht mehr zur tolerablen Mehrheitsmeinung in unserem Gesellschaftssystem gehört? Man muss eigentlich schon sagen, eigentlich sind wir schon so weit. Und deshalb fragen wir weiter, was ist denn, wenn uns das etwas kostet? Momentan kostet uns das ja nichts. Was ist denn mit den vielen, die heute an diesem besonderen Tag sich nicht so frei versammeln können wie wir, die sich vielleicht in kleinsten Gruppen irgendwo im Geheimen treffen und aufpassen müssen, dass sie also nicht erwischt werden? Kriegt mich dann auch keiner beim Kreuz weg? Kriegt mich dann auch keiner beim Kreuz weg, liebe Geschwister? Nicht die Frage, die können wir uns wirklich allemal stellen. Und jetzt kommt ein weiterer Gedankengang, liebe Geschwister, von Johannes, den er uns mitgeben will. Also, wir sind nicht nur von Jesus Christus geliebt, wir haben nicht nur einen Ort, den wir also nie mehr verlassen werden, sondern jetzt kommt noch ein weiterer Gedankengang hinzu. Denn bei diesem Kreuz, da gibt es ja eine eigentümliche Szene, die kein anderer beschreibt als nur Johannes. Die anderen haben das gar nicht in ihrem Repertoire. Es ist ja eine Szene, die letztlich nur noch zwei Personen in den Fokus nimmt, nämlich die Maria und den Johannes. Und diese beiden, liebe Geschwister, diese beiden, die bekommen jetzt hörbar vom Kreuz her, wir müssen uns ja immer vergegenwärtigen, in welcher Situation sich Jesus Christus da momentan befindet, dass er in der Sterbephase ist und was er für Qualen durchgehalten hat, können wir uns ja sowieso nicht vorstellen. Ja? Aber das müssen wir wenigstens im Kopf haben, nicht in welcher Situation er sich da befindet. Und jetzt bekommen diese beiden hörbar vom Kreuz, bekommen jetzt eine klare, eindeutige Ansprache. Maria? Siehe, das ist dein Sohn. Oder Frau, wie er sie angesprochen hat, siehe, das ist dein Sohn. Und dann sprach er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Nun hat man sich ja in den Kommentaren und Auslegungen hat man sich ja viel damit beschäftigt. Und ich sag mal so, historisch ist es eindeutig nicht auch diese Worte, die zu den 7 letzten Worten Jesu gehört, die er am Kreuz gesprochen hat, die sind nun eindeutig nicht, das ist uns historisch mitgeteilt. Wenn wir jetzt nach dem Sinn fragen, was Jesus Christus da gesagt hat, Frau, siehe, das ist dein Sohn, und zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Ja, da kommen auch manchmal ganz eigenartige Kommentare, Auslegungen zutage. Nicht, das wird in manchen Kommentaren so ausgelegt, dass Jesus in seiner Todesstunde der Maria noch quasi so einen Ersatz geben wollte. Ja, liebe Geschwister, ich sag's mal so, wer wirklich einen Sohn verloren hat, und das ist ja hier, nee, für den gibt es keinen Ersatz. Und das wusste auch ein Jesus Christus. Ich weiß nicht, die Bibel sagt es ja hier nicht. Ich weiß nicht, ob in diesem Moment die Maria da an die Worte gedacht hat, als sie Jesus in den Tempel brachte und der Maria gesagt wurde, nicht, dass dieses Jesuskind letztlich wie ein Schwert sein wird, das ihre Seele durchbohrt. Und das erlebt sie jetzt hier. Ob sie in diesem Moment an die Worte da gedacht hat, ich weiß es nicht. Wenn man aber dieses Wort sich betrachtet, Frau, nicht schon die Anrede Frau, nun gut, man kann auch darüber diskutieren, warum Frau, es war ja, wir wissen ja alle, es war ja nicht die normale klassische Mutter-Sohn-Beziehung, das wissen wir ja. Nicht, aber dieses Frau, siehe, das ist dein Sohn, klingt für mich jedenfalls, klingt schon ein bisschen hart. Nicht, als wenn Jesus sie da quasi von sich wegschieben will. Ja, ich möchte mal so sagen, als wenn er ihr deutlich machen will, weißt du, Maria, ich gehe jetzt wieder zu meinem Vater. Ich bin jetzt wieder dann in der Position des Sohnes, sozusagen des Sohnes des lebendigen Gottes. Ja, ich war vorher Mensch, wie du auch. Aber das musst du jetzt verstehen. Das musst du jetzt verstehen, dass ich jetzt wieder zu meinem Vater gehe. Und deswegen macht er wohl diesen Cut, diesen Schnitt zwischen sich und der Maria. Darüber diskutieren, nicht wann denn Jesu Aufwärtsentwicklung wirklich stattfand. Wann sie wirklich stattfand. Die einen sagen bei der Himmelfahrt, nicht die nächsten sagen schon bei seiner Auferstehung, andere wiederum sagen bereits bei seinem Gang in das Totenreich, da zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Ja, oder eventuell schon hier. Gibt es auch einige Vertreter, die das sagen, oder eventuell schon hier, als er sich von seiner Mutter in Anführungsstrichen loslöste. Nicht? Also das ist eine Frage, kann man mal drüber nachdenken. Aber trotz alledem, liebe Geschwister, wir sprachen ja vorhin von dem dritten Gedankengang, den er uns mitgeben will. Trotz alledem enthalten Jesu Worte auch einen Auftrag. Sie enthalten wirklich einen Auftrag an beide. Es gibt für beide einen Gottesdienst. Und wir lesen sie ja hier. Dann nahm der Jünger sie zu sich und sorgte von da an für sie. Und von der Kirchengeschichte her weiß man, dass Johannes mit Maria nicht da in Jerusalem und Ephesus unterwegs war. Was mich aber so beeindruckt, an diesen Worten, und wie gesagt, immer daran denke, in welcher Situation sich der Herr Jesus Christus befindet, dass er da zwei Menschen zusammenbringt, ja, die gegensätzlicher nicht sein können. Nicht Johannes jung, Maria alt. Johannes ein Mann und Maria eine Frau. Nun gut, das ist nicht so weltbewegend. Nicht? Und Johannes klar in den Zielen seines Lebens und damit auch seines Glaubenslebens. Nicht Maria, das wissen wir von den Evangelien her, schwankend in ihrem Glaubensleben. Zwei komplett verschiedene Menschen. Und wir fragen, warum macht Jesus das? Warum führt er diese beiden Menschen hier zusammen? Man muss ja immerhin noch bedenken, es gab ja noch in Anführungsstrichen, gab es ja noch so Brüder, so Halbbrüder Jesu Christi. Nicht, aber warum macht er das? Warum führt er diese beiden hier sozusagen zusammen? Sind bereits, ist auch eine Frage, worüber man nachdenken kann. Sind bereits hier Johannes und Maria ein Abbild der Gemeinde? Sind die bereits, wenn auch ein schwaches, aber sind sie bereits ein Abbild der Gemeinde? Gründet Jesus bereits in seiner Sterbephase, in seiner Sterbestunde seine Gemeinde? Interessante Frage. Wie gesagt, kann man drüber nachdenken. Zweierlei könnte dafür sprechen. Denn was ist so das Grundlegendste einer Gemeinde? Eine Gemeinde sammelt sich unter dem Kreuz. Und unter dem Kreuz gilt was? Galater 3, Vers 28. Da gibt's keine Unterschiede mehr. Gibt's keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Da gibt's keinen Unterschied zwischen Jung und Alt. Da gibt's keinen Unterschied zwischen Sklaven und Freien. Da gibt's keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Denn durch die Verbindung mit Jesus Christus sind wir alle zusammen, ja, sind wir neue Menschen geworden. Das könnte dafür sprechen. Auch hier kann man, wie gesagt, darüber diskutieren, wann die Geburtsstunde der Gemeinde war. Die meisten sagen seit Pfingsten. Gut, aber ich lasse das mal jetzt so da stehen. Liebe Geschwister, jetzt schauen wir hier in unsere Gemeinde hinein. Nicht? Und da müssen wir doch auch sagen, was hat er da für komplett verschiedene Menschen zusammengeführt mit den unterschiedlichsten Charakteren? Und auch wir haben dann natürlich selbstverständlich eine Aufgabe. Auch für uns gibt es selbstverständlich einen Gottesdienst, den wir auszuführen haben. Ist doch ganz klar. Hier spricht ja nicht irgendwer vom Kreuz. Hier spricht ja nicht irgendein Mensch, der da irgendeinen Tipp, einen Befehl, eine Anweisung oder eine Bitte hat, sondern hier spricht, liebe Geschwister, hier spricht der lebendige Gott, nicht der in einer unwahrscheinlichen Autorität schon millionenfach in das Leben seiner Leute hineingesprochen hat, damals Johannes, Maria und heute auch in unser Leben hinein. Das müssen wir bedenken. Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana. Da taucht ja die Maria auch auf. Auch mit dieser Anrede Frau. Das habe ich mit dir zu schaffen. Aber erinnern wir uns an diese Geschichte. Da sagt die Maria den Schlüsselsatz, der seitdem für alle Jesusleute aller Zeiten gilt. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und das wird getan. Nicht deshalb, weil es angstauslösend wäre. Oder weil er irgend so ein despotischer Herrscher ist, nicht, der uns dazu zwingt und wir gar nicht anders können. Sondern weil wir wissen, weil wir verstanden, weil wir begriffen haben, mit wem wir es da wirklich zu tun haben, nämlich mit dem lebendigen Gott, der uns liebt, liebe Geschwister. Nicht indem wir in Jesus Christus den Ort unserer Rettung am Kreuz wirklich bekommen haben und der fortan unser Leben bestimmt und regiert. Und jetzt ist dieser kleine Satz, was er euch sagt, das tut. Dieser kleine Satz, liebe Geschwister, der geht jetzt seit 2000 Jahren durch die Gemeinden. In den unterschiedlichsten Kulturen taucht dieser Satz auf, liebe Geschwister, ob jung, alt, Männer, Frauen, arm, reich, Krüppel, was weiß ich, fit und so weiter, nicht? Was er euch sagt, das tut. Und dann nahm der Jünger sie zu sich und sorgte von da an für sie. Und damit sagt uns Johannes klipp und klar, das ist doch jetzt für mich selbstverständlich. Ist doch für mich jetzt selbstverständlich, dass ich jetzt das, was mein gekreuzigter Herr will, oberste Priorität hat. Und liebe Geschwister, schauen wir uns doch mal die Biografie des Johannes an. Schauen wir uns die doch mal an. Gut, Herr, wenn du meinst, dass ich mitleiden soll in der Gemeinde, dann tue ich das. Gut, Herr, wenn du meinst, dass ich für die Mission in Samaria geeignet bin, dann gehe ich nach Samaria. Wenn du meinst, Herr, dass du Petrus und Jakobus abziehen musst, dann bleibe ich allein in der Leitung der Gemeinde zu Jerusalem. Und wenn du jetzt meinst, dass was anderes auf dem Plan steht, okay, dann ziehe ich weiter und gehe nach Ephesus. Und wenn du meinst, dass jetzt dran ist, ein Evangelium zu schreiben, dann schreibe ich ein Evangelium. Briefe gefällig? Okay, ich schreibe auch Briefe. Wie? Patmos? Okay, gut, Patmos und die Offenbarung. Was er euch sagt, das tut. Und das war für den Johannes so entscheidend. Natürlich, liebe Geschwister, was uns jetzt betrifft, nicht nur jetzt in diesen großen Stücken, die wir da gerade im Zusammenhang mit Johannes aufgezählt haben. Nein, liebe Geschwister, jetzt, heute, in der neuen Woche, Nicht steht das als Schönheit über deinem Leben, über meinem Leben, über unserem Leben, liebe Geschwister, dass du jemand bist, der von ihm geliebt ist, der einen Ort vor Augen hat und dass du einen Gottesdienst hast. Dass du einen Gottesdienst hast, der von ihm, von dem gekreuzigten Jesus kommt, liebe Geschwister. Und das ist doch letztendlich das alles Entscheidende. Nicht wem du da dienst. Natürlich, wenn du in dein tägliches Leben, wenn wir unser tägliches Leben hineinschauen, jetzt für uns vielleicht nicht so sehr als Rentner, aber wenn wir da hineinschauen, kann es natürlich sein, dass du einem unangenehmen Arbeitgeber, dass du einem ungerechten Lehrer oder dass du einem harten Ausbilder in Anführungsstrichen dienst, weil du gar nicht anders kannst, weil du das tun musst, was die dir sagen. Das kann natürlich sein und wird auch in manchen Fällen so sein. Aber liebe Geschwister, ist alles innerweltlich. Hier bist du mit Jesus, mit Johannes, mit Maria, bist du auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Ebene des Gottesdienstes, liebe Geschwister, auf der Ebene des Gottesdienstes, wo der Erhöhte, der Gekreuzigte und Erhöhte Herr heute noch, bis heute, millionenfach seinen Satz in das Leben seiner Leute hineinspricht, was ich euch sage, das tut. Das tut, liebe Geschwister. Und jetzt ein letztes. Jetzt sagt er uns noch ein letztes, der Johannes. Nicht nur, dass ich von ihm geliebt bin, nicht nur, dass ich einen Gottesort habe, nicht, den ich nie mehr verlassen werde, nicht nur, dass ich auch einen Gottesdienst habe, sondern jetzt kommt noch ein letztes. Vielleicht haben wir das auch so ein bisschen gespürt beim Lesen des Textes. Denn Johannes macht ja etwas, ich sag's mal ganz mutig, was wir wahrscheinlich nicht so gemacht hätten, wenn wir, sag ich mal, diese geschilderte Szene beschrieben hätten. Nicht, das wäre uns vielleicht gar nicht in den Sinn gekommen. Und wenn ja, hätten wir das vielleicht gar nicht so wichtig empfunden. Nicht, wir hätten zwar versucht, nicht alle, was sage ich mal, alle wichtigen, alle bedeutungsvollen Details zusammenzutragen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ja, das hätten wir gemacht. Aber Johannes macht hier, deswegen ist das ja auch das Ganze, seine Version so vollkommen anders als bei den anderen. Johannes macht das auch hier wieder ganz anders, denn er weiß als jemand, der von Gott geliebt ist, dass für ihn nicht nur der Ort und der Dienst wichtig ist, sondern ganz elementar das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das ist das Letzte, was er uns mitgeben will. Deswegen ist diese ganze johannäische Szene des Kreuzes geschehen, nicht fast, ja, vielleicht ist das Wort zu hart, fast störend unterbrochen durch eine immer wiederholte Formulierung. Ja? Da gibt es eine Formulierung, die sich immer und immer wieder wiederholt. Vers 24, da heißt es ja, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Warum? Auf das die Schrift erfüllt ist, wird. Und dann geht das so weiter. Vers 28. Da sprach er, mich dürstet. Und wiederum heißt es da, nicht, was in der Schrift eben vorausgesagt wird, auf das die Schrift erfüllt ist. Vers 36. Nicht, es wird ihm kein Bein gebrochen werden. Ja, und so ist es ja auch geschehen. Nicht, warum? Auf das die Schrift erfüllt wird. Und das Ganze nochmal in Vers 37. Ja, dass man fast geneigt ist, zu Johannes zu sagen, also Johannes, musst du dich eigentlich so oft wiederholen? Musst du dich so oft wiederholen? Und Johannes sagt, ja, weil das für mich das ganz Entscheidende ist, dass die Schrift in Jesus Christus erfüllt ist. Das ist für mich entscheidend. Und ich bin übrigens Apostel, einer von denen, wenn es da in Epheser 2, Vers 20 heißt, ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und ich bin übrigens einer von denen und der Propheten. Und damit sagt er uns ganz klar, euer Glaube, das sind nicht so ein paar billige Sätzchen. Euer Glaube, das sind nicht also so ein paar Überlegungen von, was weiß ich, religiös aus dem Ruder gelaufenen, sondern euer Glaube hat ein Fundament. Euer Glaube hat ein Fundament, und zwar nicht das Fundament, auf dem ihr jetzt momentan steht, sondern das Fundament ist in diesem Falle hier die alte Schrift, das alte Testament, die Schrift, das alte Testament, liebe Geschwister, ist in Jesus Christus erfüllt. Und das will er uns sagen. Und deswegen steht er da und sagt, jetzt kommt der wichtige Vers 35. Das bezeuge ich. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Nicht mein Bericht ist wahr. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Und ich bezeuge es. Warum? Damit ihr glaubt. Und das ist es, liebe Geschwister. Nicht worauf gründet unser Glaube? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Auf den erfüllten Worten der Schrift, auf den erfüllten Worten und das, was sich noch erfüllen wird. Was selbstverständlich ist, liebe Geschwister. Und auf diese Worte gründest du dich. An diesen Worten klebst du, hängst du. Von diesen Worten lebst du, liebe Geschwister. So ist es. Und das sind die Worte von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, mit denen wirklich der Sohn Gottes in dein Leben hineintritt, damit du wirklich glauben und vertrauen kannst. Ja, und dazu hat natürlich Johannes wesentliche Beiträge geleistet. Und so ist er losgezogen, liebe Geschwister, so ist er losgezogen. Und jetzt liegt uns sein Evangelium vor, neben seinen Briefen und der Offenbarung. Und mit seinem Evangelium, ja, arbeitet jetzt der Heilige Geist schon seit 2000 Jahren, arbeitet er mit diesem Evangelium. Und liebe Geschwister, wir können uns ja nur begrenzt vorstellen, wie viel Millionen Menschen Verse aus diesem Evangelium zitiert haben. Allein der Vers Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, Pünktchen, nicht allein dieser Vers. Wir können uns kaum vorstellen, wie oft dieser Vers, nicht, was weiß ich, in Briefen, auf Postkarten, auf digitalen Trägern, zu besonderen Anlässen oder in welchen Bereichen auch immer zitiert worden ist. Das ist Johannes. Johannes, es ist gut, dass du, was du uns an diesem besonderen Tag wirklich durch den gekreuzigten Christus sagst. Und wenn ich mal so kühn sein darf, Johannes, wenn ich mich mal in dich hineinversetzen darf, wenn ich mal deine Rolle übernehmen darf, natürlich nicht mit deinen Attributen. Was sagst du mir dann? Ja, ich sage dir dann, das halte fest, dass du weißt, wie du dich nennen darfst. Ja, dass du jemand bist, der von Jesus Christus geliebt ist. Das halte fest, dass du von Jesus Christus geliebt, dass du einen Gottesort hast, den du nie mehr verlassen wirst, weil du weißt, dort habe ich alles das empfangen, Vergebung meiner Schuld, weil er sie getragen hat, und dort habe ich echtes, wahres Leben gefunden. Das halte fest. Du, von Jesus Christus geliebt, dass du einen Gottesdienst hast, dass du einen Auftrag von dem gekreuzigten Herrn bekommen hast und dass seitdem der schlichte, einfache Satz über deinem Leben steht, das, was er dir sagt, das tue. Und das halte schließlich fest, dass du von Jesus Christus, also geliebt, wirklich ein Gotteswort hast, dass du die Schrift zum Glauben hast, liebe Geschwister, dass du im unmittelbaren Kontakt nicht an seinen Worten klebst, hängst. Ja, so sagt mir Johannes, so liebt jemand, der beim Kreuz, der beim Gekreuzigten steht und so, der sich dann von Jesus Christus geliebt weiß. Und so lebt jeder, der sich von ihm wirklich geliebt weiß. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus gesagt hat. Und das ist ja der Leitvers für unseren heutigen Sonntag. Nicht Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Und jetzt können wir und jetzt sollen wir auch mit dieser Liebe Jesu Christi unterwegs sein. Danke, Herr Jesus Christus, für diesen besonderen Tag. Ja, danke, Herr Jesus Christus, für den Johannes. Danke, Herr, dass du ihn beim Kreuz hingestellt hast. Und danke, Herr, dass du uns ein Stück weit hast teilnehmen lassen am Innersten seines und auch deines Lebens. Amen.